müssen das jetzt irgendwie so hinbekommen, dass wir flüssig in das Thema reinsteigen, dass das von vorne einfach irrelevant wird. Versteht, was ich meine?
Ja.
Wo warst du gerade?
Ich war bei dem asiatischen Essen, dass es nicht differenziert wird.
Ja, es wird alles. Man sagt doch, wenn, als ich damals im Gymnasium war, alles, lass uns zum Asiaten gehen. Mhm. Das hätte ein Koreaner sein können, Chinese, Japaner meistens nicht. Japaner wird so distanziert. Da sagt man echt, lass uns Sushi essen gehen.
Mhm. Ja, ja.
Aber alles andere wird in einen Topf geworfen.
Ja, ja. Aber weißt du, was ich auch irgendwie negativ finde? Ne? Dass die asiatischen oder vietnamesischen, chinesischen und japanischen Restaurants, ne? Mhm. Die geben auch nicht so viel verschieden her, so, weil die ganz genau wissen, dass derjenige Person, die zu ihnen kommt, ne, der Nachfrager, einfach nur Nudeln mit gebratenen Nudeln mit Ente haben möchte.
Ja, ja.
Ja, aber da würde das auch nicht diese Sensibilität haben.
Ja, genau.
Deswegen bin ich, wenn ich zum Beispiel im Asiaten gehe, ich bin jedes Mal enttäuscht.
Mhm.
Weil ich das authentische Essen teilweise aus den Regionen in China oder in Japan gegessen habe.
Ja.
Und jetzt kommst du mir und sagst mir, das ist Peking-Ente, weißt du, da wart und das nennt man immer Beijing Korea, weißt du? Ja. Das schmeckt ganz anders.
Mhm.
Und dann esse ich das von Deutschland und denke, was ist das?
Ja.
Weißt du,
schmeckt es besser oder anders?
Nein, nein. Ich finde, Peking-Ente ist das Einzige, was in Deutschland besser schmeckt.
Ja.
In China, immer als Gäste bekommen, haben wir in einem Fancy-Restaurant gegessen.
Ja.
Und es war Trash, sag ich dir.
Echt?
Trash!
Okay, ja,
ich habe all die kleinen Restaurants viel mehr gemocht, weil im Fancy-Restaurant, da kam halt die ganze Ente kam rein, die schön gebraten ist und so, aber die war nicht gewürzt. Du hast dann Palette bekommen mit all dem Gewürz. Mit so wie Tortilla-Haft konntest du so Sachen reinmachen, so ein kleines Sandwich machen. Das heißt, du musst es selber für dein Essen arbeiten, es würzen, es war einfach nur gebratene Ente. Und wenn da hier Ente ist, hat man alles schon gewürzt und frittiert.
Das Ding ist doch eher dieses, dass sie diese Restaurants, was haben die auch für einen Vorteil? Die Leute werden doch komplett überfordert.
Ja, natürlich.
Aber das ist auch, weißt du was, das ist das, was ich meine mit internalisierter Rassismus in dem Sinne. Verstehst du, was ich meine? So dass du schon selbst gar nicht mehr angibst, was du bist, weil du schon gruppierst, weil dieses Denken ist wir und die, verstehst du?
Ja.
Wir Deutsch und die asiatischen Restaurants.
Ja.
Du denkst erst gar nicht so weit.
Mhm. Aber da würde ich dir gar nicht so sehr zustimmen, weil es ist normal, man muss als Chinese oder als Türke hier muss man sein Essen der Kultur hier anpassen, der Leute. Genauso wie ein Döner, den gibt es in der Türkei nicht. Genauso.
Es ist ja ein deutscher Türke, der das gemacht hat.
Oder asiatisch Essen, wenn man jetzt alles zusammenfasst. Muss man natürlich auch wie anpassen.
95% derjenigen Leute, die beim Asiaten essen, ne, die essen entweder Sushi oder gebratene Nudeln mit Ente.
Weil die haben kein Problem damit, denkst
du? Ja, natürlich. Dem passt es auch.
Ja.
Aber ich denke dann ist doch klar, dass der Japaner, Chinese und Vietnamese genau dasselbe anbieten, das dann Sinn macht.
Ich finde, eine Küche, die aber genauso hier genauso gleich schmeckt wie in den Heimatland, mit Italienisch. Also das, wenn man nach Italien geht, das kann man echt eins zu eins rüberbringen und es kommt gut an. Ich finde, so eine Pizza hier vom italienischen Restaurant, und in Italien, da ist kein großer Unterschied.
Okay.
Halt Pasta oder Lasagne so.
Yeah.
Weil ich finde auch, man merkt es auch bei Läden, zu McDonald's schmeckt in Japan ganz anders als hier.
Mm.
In jedem Land tun diese Ketten ihr Essen anpassen an die jeweiligen Leute. Weil hier isst man zum Beispiel nicht so viel mit Sojasauce und gebratenem Gemüse, auf keinen Fall.
Yeah.
Essen musst du auch dementsprechend, aber das kommt darauf an, wie du dich identifizieren möchtest. Das heißt, wenn ich als Afrikaner gehe, ein afrikanisches Restaurant, dann ist es doch mein Problem. Aber wenn ich will, dass Leute kamerunisch, wirklich kamerunisch essen und sagen, hey, Kamerun aus der Region, dann muss ich das auch angeben. Wenn es mich nicht juckt, dann juckt es mich. Das ist ja meine eigene Entscheidung.
Natürlich. Aber du bist ja, wenn du ein Restaurant hast, das ist ja wenig eine riesen Herzensangelegenheit, sondern du machst es hier grundsätzlich aus dem wirtschaftlichen Aspekt.
Ja.
Zumindest ab einem bestimmten Punkt. Weil wenn das aus Herz nur gemacht worden ist, ne, und du verdienst keinen Euro, dann hast du irgendwann mal ein Problem.
Ja.
Aber wenn das jetzt wirtschaftlich der Grund ist, ne, und die meisten Leute halt einfach, wie wir jetzt wieder zu dem Fallbeispiel kommen, mit dem Chinesen, mit den asiatischen Restaurants, gebratene Nudeln und Enten essen, ne, dann musst du das in jedem asiatischen Restaurant anbieten.
Ja.
Ich glaube, grenzwertig ist sogar schon, dass manche Inder, ich bin mir sicher, in Deutschland auch gebratene Nudeln mit Enten anbieten.
Ja, echt so.
Ich glaube, das ist auch dieses Kollektivverständnis, was da Leute haben.
Ja.
Weil wenn du immer beim Asiaten warst, und jetzt bist du beim Asiaten, der hat es nicht, dann denkst du, was ist denn das für ein Asiate?
Ja, genau, natürlich.
Das entspricht auch nicht unbedingt der Realität, aber du denkst dir, was ist das für ein Asiate?
Ja.
Wie kann er das nicht haben?
Ja.
Ich bin daran gewohnt.
Natürlich. Und wie viele Leute tun sich denn wirklich mit dem Land auseinandersetzen, bevor sie dort essen gehen?
Und wie viele Leute werden jemals dahin gehen? So,
ja.
Besonders, besonders in Zeiten, wo man nicht reisen kann.
Ja, natürlich.
Ja.
So, auf gar keinen Fall.
Und auch jetzt wird es noch mal extrem gemieden. So, auch am Anfang, als es gerade ganz am Anfang war, als alle Restaurants so offen hatte.
Ja.
Wie viele hat man noch in asiatischen eine hässliche Zusammenfassung, aber asiatischen Restaurants gesehen, wie viele Menschen.
Und vor allem, weißt du, was ich asiatisch so witzig finde? Weil Leute sind ja immer nur asiatisch aus China und Japan, weil die meint mit den ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Epizent oder was?
Nein, Ekipentic Eye Hole, das heißt, du hast nur ein Augenlid. Das was so wie die Augen von halt Chinesen und Japanern hauptsächlich zum Beispiel aussehen, was man, wo man hier als Schlitz aus rassistisch bezeichnen würde. Ja. Dabei ist Indien auch Asien, ne? Ja, rein eigentlich Südostasien, meine Leute.
Ja.
Und, wenn man mal dort gelebt hat, es ist einfach so ein krasser Unterschied. Man sieht einfach Unterschiede zwischen Japaner, Koreaner und Chinesen.
Übel. Aber erzähl man mal, wie kannst du es so gut differenzieren? So? Bei mir fährt es schon schwer.
Ich würde sagen, von Leuten, die ich gesehen habe, finde Koreaner über Chinesen viel feinere Gesichtszüge, viel kantiger.
Ah, okay.
Da waren Chinesen hatten schon weichere Züge, mehr plumper, würde ich sagen. Von dem her.
Merkst du es denen auch an deren Art an? Also was für Menschen die sind?
Also ich persönlich, ich habe japanische Freunde, chinesische und kenne auch koreanische.
Ja.
Ich habe das Gefühl, meine japanischen bekannten Freunde sind viel reservierter. Also deutlich ruhiger. Und meine chinesischen Freunde sind eher Extroverte.
Ah,
das heißt, es war schon so laute beim Essen schmatzen, um zu zeigen, wie gut das Essen ist. Wenn du leise bist, ist es disrespectful und so weiter.
Das ist mir aber aufgefallen, weil ich habe ja schon mehrfach im Podcast davon erzählt, dass ich mit einem Spieler aus Hongkong zusammengespielt habe.
Mhm. Ja.
Und er hat extrem geschmatzt. Und die Amerikaner haben gedacht, so, er hat so keine Manieren oder so.
Ja, weißt du,
aber das hat mir einfach gut geschmeckt.
Aber hier in Deutschland ist das Allgemeinwissen so, okay. Traditionell, man schmatzt, man isst nicht alles auf in China.
Ja.
Aber vielleicht in den USA nicht unbedingt.
Ja, natürlich.
Zu Ende essen heißt, es ist eine Beleidigung, sonst hast du nicht genug, du isst nie zu Ende. Okay. Aber ich glaube, das sind diese kulturellen Feinheiten, wenn man will, kann man die auch lernen.
Ja, natürlich.
Indem man aufhört, an wir und die zu, denken.
Klar, sondern wir sind alle Menschen halt, wir sind eins.
Ja, und natürlich.
Wir wissen ja auch, schon allein die Wirtschaft macht uns doch vor, dass wir voneinander abhängig sind.
Danke.
Und dass wir miteinander funktionieren müssen.
Weil allein wenn du dein Auto fährst, wie wir auch gerade im Auto fahren, der Motor kommt von dort, der Auspuff kommt aus dem Land und was auch immer und so weiter.
Also wie viele Länder waren jetzt hier in dem Auto hier involviert?
Ja.
Und du willst mir sagen, so, du musst dich nirgends integrieren.
Die Rohstoffe kommen von da, die wurden da dort verarbeitet und wurden die dahin.
Hier wurden die zusammengebaut, da wurde noch was hingekleistert.
Und dann heißt es besser und nicht besser.
Ja.
Weißt du, was ich mich auch gefragt habe für Leute, seien es Asiaten, Südostasiaten oder Afrikaner, ne?
Mhm.
Unsere Eltern kommen ja auch, haben eine ganz andere Kultur zum Beispiel.
Ja.
Wir haben ja so eine Mixkultur, wir sind ja Leute, Kinder aus der Diaspora.
Ja.
Wie sehen uns eigentlich unsere Eltern? Weißt du, was ich meine?
Unsere Eltern, wie sie uns sehen?
Weil die gucken uns ja an. Wir sind zwar Kameruner, aber wir sind kulturell ja ganz anders wie die. Zum Beispiel, du gibst beim Essen. Du denkst gerade gar nicht nach, du nimmst dir Essen direkt vor deinem Vater so und bevor er sich überhaupt bedient.
Ja.
Und dein Vater hätte das niemals zu seinen Lebzeiten gemacht.
Natürlich.
Und dann, wie guckt dich deine Eltern, denken sie so, L'enfant, was weiß ich.
Ich denke grundsätzlich für unsere Eltern, ich glaube, sie mussten sich mit der Idee anfreunden, dass wir schon sehr viele Eigenschaften haben, die in ihrer Kultur nicht normal sind.
Ja, weil wir sind ja eigentlich befremden von uns Eltern.
Natürlich,
du denkst.
Hardcore. Und sie mussten sich dran gewöhnen.
Ja,
ich bin mir 100% sicher, sie mussten sich dran gewöhnen, dass du mal Sachen nachfragst und dass du mal Sachen nachhakst, weißt du,
also wieso, warum,
genau. So, ich weiß noch ganz genau, wie ich meinen Vater zum Weißbuch gebracht habe, einfach nur, weil ich immer warum gefragt habe.
Weil Erziehung ist ja keine Demokratie.
Nein!
Erziehung ist eine Diktatur.
Natürlich. Ja. Das ist eine Diktatur. Ich sag dir, wie du zu leben hast, weil ich es besser weiß als du, weißt du, ich meine? Und es ist kein Miteinander, sondern ich für dich. Ich führe dich durch dein Leben.
Mhm.
Und das müssen sie einfach lernen, irgendwo diesen Kompromiss zu finden. Weil ich finde dieses komplette Freie auch nicht ganz richtig, ne?
Aber
ich finde, es ist halt so ein schmaler Grat zwischen führen und führen lassen oder gemeinsam Entscheidungen finden. Und da kannst du halt oft falsch liegen oder auch oftmals richtig sein. Das heißt, das ist immer so eine Wippe. Weißt du, ich meine? Und jeder Afrikaner kann das sagen, so dass es Situationen gab, wo man dankbar ist, hey, danke Mama und Papa, dass ihr für mich entschieden habt. Ne? Aber es gibt auch so viele andere Situationen, wo du sagst, so scheiße, ich hätte es auch besser machen können. So.
Oder im Nachhinein, Mama hatte doch recht.
Ja, genau.
So, das hat sie damit gemeint. So.
Natürlich.
So oft.
Aber oftmals hat man auch nicht die Reife oder überhaupt diese Erfahrung gemacht, um da was zu sagen. Und dann denkt man halt, weil die Eltern so im Fremden sind, weil sie sagen so, ihr seid nicht in der Kultur, wie ich hier groß geworden, denkt man.
Yeah.
Oder ihr seid in einer anderen Zeit groß geworden. Aber manchmal, ihr seht so viele Trends, die heute sind. Damals war es ein Walkman, heute ist es halt ein iPhone. It's the same thing. So.
Ja, natürlich.
Es hat sich
also minimal geändert. Man denkt Eltern, okay, wann waren die jung vor 30 Jahren? Und man denkt, sein Problem, niemand anderes hat die, aber jeder hat die Probleme.
Ja,
jeder hat so, Probleme, definitiv. Man denkt so, man ist besonders, die können mich eh nicht verstehen, aber meistens doch. Gut. Doch, die können dich verstehen.
Vor allen Dingen habe ich immer das Gefühl, so dass ganz oft habe ich dann ein Problem, aber mit meinen Eltern gehabt, ne, wo sie nicht diese Bereitschaft hatten, mich zu verstehen.
Mhm.
Da hatte ich sehr oft ein Problem.
Weil
in der Hinsicht, dass ihre Welt, und das ist die optimale Welt, das ist so was.
Du meinst,
das ist
eine One-Way-Street.
Ja, genau, genau. Weil ich kann verstehen, in manchen Punkten, ne, kann ich nicht mitentscheiden, wenn es Entscheidungen sind, die langfristig sind.
Ja, ja.
Aber wenn es eine einfache Entscheidung ist, ob ich jetzt rausgehe oder nicht, ne, und es geht um die Hausaufgaben, dann kann man doch einen Kompromiss eingehen. Warum muss es in jeder Hinsicht, in jedem Teil des Lebens, ne, so eine Diktatur sein?
Ja, aber ich glaube, es ist schwer wegzukommen. Wir sind ja Gewohnheitstiere, wir Menschen.
Ja, klar.
Wenn du 20 Jahre, du bist ja erst mit wie vielen Jahren mit 20 erwachsen? Mhm. Du hast 20 Jahre gelebt und du warst nie ein Individuum in dem Sinne. Mhm. Du warst ein Teil der Familie, du warst das Kind deines Vaters, deiner Mutter, deines Onkels und so weiter. Mhm. Und jetzt auf einmal hast du so ein kleines Kind mit europäischen Attributen, was dir völlig fremd ist,
ja,
was dir die Welt erklären will.
Aber ich finde, ne, man kann sagen, es ist sehr schwierig, ne,
aber
ab dem Zeitpunkt, wo du ein Kind hier großziehst, ne, du musst dich mit solchen Thematiken auseinandersetzen.
Es wird anders wie du,
ja,
definitiv.
Du kannst doch nicht denken, dass du einfach genau das Gleiche einfach analog von deiner Erziehung auf ihn so übernimmst. So. Vor allen Dingen, wenn du auch mehrere Kinder hast. Du kannst nicht mit dem einen Kind genauso umgehen wie das andere.
Aber
Kind.
Das ist einfach die Angst. Du kannst einfach die besten und liebsten und herzhaftesten Eltern sein und deine Kinder kennen die größten Arschlöcher sein. Einfach diese Angst. Stell dir vor, ein Kind ist so richtig ein Engel, das andere Kind ist das größte Arschloch und behandelt sie einfach gleich so. Das würde mir so viel Angst machen.
Weil ich glaube, das Erziehung ist wirklich Trial and Error.
Man kann seine Kinder so einfach verkorksen.
Ja, definitiv, definitiv. Vor allen Dingen.
Und Kinder sind doch nicht so unschuldig.
Wir sind nicht unschuldig, ne? Aber ich finde, ne, ein Kind, was in irgendeiner Hinsicht Komplexe hat, und das hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat in irgendeiner Hinsicht Komplexe. Ne? Die Eltern sind immer zu 100% schuld.
Ja, bei Komplexen oder sowas Tiefen, ja, da.
Weil die ersten, weil schon, du kommst ja, ich bin der Ansicht, dass Kinder selbstbewusst auf die Welt kommen.
Mhm.
Ein Kind läuft, fällt hin, läuft weiter, steht auf, läuft wieder.
Ja.
Erst wenn es zum ersten Mal gesagt wurde, du bist scheiße,
weil
du kannst es nicht,
das
wird zum Komplex.
Ja, aber wen hörst du als erstes zu?
Ja, die ersten, die Komplexe reinbringen in das Kind, sind die Eltern.
Ja.
Dass du was nicht kannst.
Mhm.
Aber gib mal ein Kind einen Hammer und sag ihm, überall auf der Welt sind Nägel. Das Kind wird auch so rumlaufen.
Ja, natürlich.
Ich werde immer einen Nagel finden.
Rechts. Und was ich halt immer so schwierig fand in dieser afrikanischen Kultur, das ist ja das Einzige, was ich nur kenne, weißt du, ich meine, dass ich immer schwierig fand, dass es wenig aufmunternd war. Das war wenig so, du bist fehlgeschlagen und wir versuchen jetzt zusammen, dass du besser bist, sondern es war so, du bist fehlgeschlagen, wir drücken dich noch weiter runter. Mehrheitlich. In vielen Situationen. Und das ist dann immer dieser Punkt, so, wo ich mir denke, okay, vielleicht war es in eurer Erziehung so und es hat euch stark gemacht oder zu dem gemacht, wer ihr heute seid.
Natürlich,
aber muss es mit mir auch so funktionieren?
Wenn man gut ist, dann ist so, gut ist einfach dein Level, das wird erwartet.
Ja, genau. Das
aber was schlecht ist, ist so, hä?
Ja, genau.
Zwei plus?
Ja. Problems.
Ja, ja. Hat auch eine Freundin erzählt, die im Kindergarten gearbeitet hat. Da war einfach ein Kind, hatte zu Hause einfach keine Liebe, weil beide Eltern haben gearbeitet.
Mhm.
Das Kind wurde als erstes hingebracht, als letztes abgeholt. Und es wusste einfach nicht, wie man so sozial ist mit anderen Kindern.
Mhm.
Und es hat dann komische Aktionen, die es gemacht hat, einfach nicht als falsch gesehen, weil es wusste einfach nicht, wie man auf menschlicher Ebene mit anderen Kindern umgeht.
Mhm. Aber was hat sie denn die ganze Zeit im Kindergarten gemacht, wenn sie die meiste Zeit dort verbracht hat?
Man sieht einfach praktikumsmäßig.
Ach so,
aber für, ja.
Ach so, sie.
So als Erzieherin,
Monate. Okay, ich verstehe.
Und es ist einfach so schwer, weil was soll man Eltern sagen? So, weil beide Eltern arbeiten.
Ja, die haben die Zeit nicht da.
Ja.
Aber ich finde, also für mich zum Beispiel, ne, für mich persönlich, mein großes Ziel ist, und ich mag es gerne, meine Ziele und Träume mit der Welt zu teilen, weil das bringt mich unter Druck und noch mehr diesen Zugzwang, das umzusetzen, dass ich sehr, sehr früh dieses Arbeitnehmertum ablegen kann und frei entscheiden kann, wann ich arbeiten kann. Vor allen Dingen für den Grund, damit ich meine Kinder in ihrem Tun und Handeln unterstützen kann. Das ist meine Berufung, die ich sehe.
Das ist natürlich ideal, einfach da zu sein.
Genau.
Und wirklich unterstützend für mich ist nicht, ich fahre mein Kind jetzt zum Fußball und das war's. Nein, sondern ich sehe, okay, das ist seine Position, das braucht er, das ist sein Gegner. Ich gucke, was seine Stärken und Schwächen sind. Wir reden darüber. Ich kriege überhaupt heraus, was sind seine Träume? Was sind seine Ambitionen? Was interessiert ihn? Weißt du, ich meine, wir tun uns gegenseitig kennenlernen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass viele Eltern ihre Kinder entweder nie oder erst mit 18 oder sonstiges kennenlernen. So richtig. Ja, weißt du, ich meine? Ja. Und ich denke so, was ist denn wichtiger als dein eigenes Kind? So, das ist dein eigenes Ebenbild. Also das ist für mich persönlich meine Prio. Meine Kinder zu Menschen zu machen, ne, die keine Grenzen haben. Die das, egal was sie anfassen, einfach nur umsetzen können.
Aber dazu musst du dich auch davon ganz früh auf anleiten.
Genau.
Und in diese Richtung überhaupt treiben.
Genau.
Wenn du deinen Kindern nicht zeigst, dass es Grenzen gibt, sondern dass sie sich selbst bestimmen.
Genau.
Dann werden auch deine Kinder mit deinem Selbstbewusstsein rumlaufen, wo dann Leute denken, ey, woher kommt das?
Ich find zum Beispiel ein tolles Beispiel ist eure Schwester. Wirklich Milva, wenn ich ihre Posts jeden Tag sehe in Instagram, ich bin Fan von ihr. Ich bin 22 Jahre alt.
Ja.
Das Mädchen ist 11, 12 jetzt, oder?
11.
Ja. 11 ist sie jetzt. Ne? Und ich bin ein Fan von ihr. Ich bin ein Fan von der Art und Weise, wie sie lebt. Weißt du, ich meine? Und ich sage mir so, weißt du was? So will ich, ich versuche meine Kinder so ähnlich zu erziehen. So. Weil für mich, wenn ich Milva sehe, ne, für sie gibt es keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Was kann sie nicht machen? Wo gibt es ein Limit?
Ja.
Weißt du, ich meine?
Definitiv.
Und das ist für mich extrem beeindruckend.
Dann brauchen auch Eltern, die dir nicht zeigen, da ist die Grenze, sondern die müssen zeigen, das ist alles möglich.
Ja.
Und nicht Eltern, die sagen, stay in your box, stay in your lane.
Mach nur das. Oder tu nur das, was wir auch machen.
Yeah.
Nicht in Restriktion leben, sondern in Commitments würde ich es machen.
Ja.
Weißt du, was ich vielleicht gefragt habe? Würdet ihr eure Kinder schlagen?
Meine Kinder schlagen?
Ja.
Das ist auch der Generationskonflikt, weil zwei Generationen vor uns, es war normal.
Mhm.
Plötzlich kommt irgendein Gesetz, ist verboten.
Klar.
Ist nicht so auf heute auf morgen, Kinder werden nicht mehr geschlagen. Mhm. So.
Natürlich, also ich sage es grundsätzlich so, ne? Gewalt sowieso ist nie eine Lösung. Alles kann man grundsätzlich, ne, ausdiskutieren. Das Ding ist aber nur, wenn du jemand gegenüber von dir hast, ne, der nicht kommunizieren möchte und dagegen steuert. Ne? So wie das Radio hier gerade. Der einfach dagegen steuert und nicht zuhören möchte und nicht so handeln möchte, wie man es ihn sozusagen vorleitet oder vorlebt oder einfach nur sagt, hey, mach das doch so und so, das würde dir helfen. Ne? Und er spricht die ganze Zeit dagegen. Ne? Irgendwann mal gibt es nichts anderes mehr.
Ich würde auch natürlich erst jeden anderen Weg eingehen.
Alles. Aber irgendwo, ne, wir sind Menschen, wir haben Emotionen.
Ja.
Und manchmal diese Emotion durchbricht manche Wände, weil wenn jemand gewalttätig wird, ne, kein Mensch ist ein Monster.
Echt, ja.
Jeder hat dieses Monster in sich drinnen, ne? Aber das muss erstmal aufgerufen werden.
Aber man entscheidet sich dazu.
Genau.
Es darf halt nicht zur ersten Lösung kommen, zur ersten Möglichkeit.
Nee,
so.
Nee, aber ich denke, weißt du, warum ich mir vorstelle, dass ich meine Kinder nicht schlagen könnte? Weil ich gebe denen die Erziehung, dass sie sich so verhalten, dass es das gar nicht nötig ist.
Das ist die überhaupt. Ich werde, was von mir ist, denen beibringen, dass sie sich jederzeit als Respektperson sehen, verstehst du?
Ja.
Das heißt, sie kommen gar nicht in die Situation, dass sie mich auf den Device guckt. So, ich bin zwar enttäuscht, aber für mich, ich will meine Kinder nicht schlagen. Ja?
Nee.
Aber ich weiß nicht, wie ich später sein werde.
Natürlich.
Aber ich bin kein Advocate davon.
Und vor allen Dingen, du kannst es auch nicht so pauschalisieren.
Genau.
Es ist ja immer auch situativ, Mann.
Ja, ja.
Es gibt Situationen, so, da musst du dich zusammenreißen.
Ja.
Da brauchst du jemanden, der dich festhält. Es gibt Situationen, zum Beispiel, ich hatte einen Vorfall mit meinem Auto, ne? Und lange Story, auf jeden Fall, ich habe ein Auto gekauft, viele Schäden gehabt, Händler hat das Auto wieder, muss mir mein Geld zurückgeben, gib mir mein Geld nicht. Ich komme zum 6. Mal dahin, ne? Und es war eine Situation, ich wollte ihn zusammenschlagen.
6. Mal, du hast Geduld.
Weiß ich, mein? Ich wollte ihn ins Gesicht treten. Und ich bin keine aggressive Person. Ich bin sehr, sehr ruhig. Aber das ist einfach mal eine Situation, ne? Wo ich mich sehr hart zusammenreiße, wo ich sogar Leute um mich herum haben musste. Weil wenn ich allein dahin gegangen wäre, ne? Vielleicht wäre ich jetzt hinter Gittern, vielleicht hätte ich jemanden umgebracht, aber das ist gerade, weil er diesen Knopf gedrückt hat. Weißt du, der hat dieses Monster in mir aufgewärmt.
Ja.
Weil ich mich verarscht vorkam, weil ich mich nicht ernst genommen vorkam, weißt du, ich meine? Und das sind dann diese Komplexe, die du hast von Kind auf, weil du nie richtig ernst genommen worden bist.
Aber ich glaube, das ist auch deswegen, du musst eine Beziehung haben zu deinen Eltern, die es dir ermöglicht, sich auszudrücken.
Ja. Ja.
So
ja.
Ehrlich, was du fühlst.
Ja.
Und erst danach gibt es eine Wertung. Oder, aber ja. Erstmal du darfst du sagen, was du fühlst.
Ja.
Weil wenn das immer unterdrückt wird, dann wirst du dich auf sehr ungesunde Art und Weise ausdrücken.
Definitiv.
Und auch das zeigt sich dann in deinen Beziehungen. Ja,
auch wenn es Eltern null interessiert, ist einfach die Zeit nehmen, einfach zuhören.
Ja.
Einfach sich so zwingen, Interesse zu haben.
Weil, du kannst im Nachhinein immer noch sagen, dass es scheiße
ja.
war.
Ja,
aber hör dir erstmal die Scheiße an.
Natürlich. Und ich denke mir, immer, dass ich finde es immer schade, wenn Leute sagen so, oh nein, ich muss heute den ganzen Tag mit meinen Kindern sein. So, fucking, das sind deine Kinder.
Aber
du hast sie auf die Welt gesetzt, Alter. So, wenn sie dich nerven, dann geh doch mit denen so um, dass sie dich nicht weniger nerven. So, ich kann mir nicht vorstellen, ne? Natürlich, ne? Ich spreche auch von einer Position, die sehr ignorant ist, weil ich noch keine Kinder habe. Und ich kann auch verstehen, dass wenn das Kind die ganze Nacht weint und du möchtest schlafen, ne? Dass es dann irgendwo störend ist. Aber zu sagen, dass du keinen Bock auf deine Kinder hast und dich nicht mit denen auseinandersetzen möchtest oder die Kommunikation meidest, finde ich sehr schade.
Aber kann man genauso sagen, ein Partner, der so jede Sekunde vom Tag da ist.
Boah, bro.
Das gleiche, kann man das gleiche Argument bringen, das ist auch... Es ist anstrengend.
Es ist anstrengend. Irgendwo, ne? Aber das ist trotzdem dein Kind, Mann. Ich finde, weil bei dieser Aussage, ne? Da wird die Liebe auch sehr stark gemindert, Mann. Die Liebe wird richtig zusammengerissen. Und ich finde, deine eigenen Kinder, sagen wir deine Frau, ne? Kann es irgendwann mal so ein Commitment einfach nur noch sein, ne? Verstehe ich. Aber deine Kinder, diese Liebe darf nicht weniger werden. Darf nicht. Darf nicht. Sag ich dickes Kreuz. Das ist dein eigenes Fleisch und Blut. Ich kann das nicht nachvollziehen. Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Deswegen, ich finde es immer so, ich fand es immer interessant, was in der ganzen Zeit was passiert. Mhm. Wenn du über längere Zeit einfach wirklich zusammen bist. Also deine Familie kann Fluch oder Segen sein.
Mhm.
Aber dafür musst du auch schauen, wie du mit der umgehst.
Ja, klar.
Weißt du, ein Urlaub kann für dich ein Fluch sein oder ein Segen.
Mhm.
Und wenn du deswegen, was meine Mom sagte, was unsere Mutter sagte, war... Wenigstens bei der Arbeit, ne? Du arbeitest dich doch, du krackerst dich doch zu Tode, dass du wenigstens ein qualitativ hochwertiges Leben mit deiner Familie haben kannst.
Ja.
Familie definierst du für dich selbst. Vielleicht bist du alleine mit deiner Partnerin, mit Kind oder ohne Kinder.
Genau.
Und wenn du aber, stell dir vor, du hast neben der Arbeit keinen Ausgleich. Für was krackerst du dich dann ab?
Das ist eine sehr gute Frage.
Da musst du schon deine Arbeit lieben, ansonsten gehst du kaputt.
Selbst wenn du sie liebst, die Probleme von deiner Arbeit lässt auch dabei, lass das bei der Arbeit.
Und
nimmst du das mit nach Hause.
Ich sag euch eins, ne? Meine Arbeit hat mich auch hart gestresst. Hat mich auch hart gestresst jetzt die letzten Wochen, ne? Aber es tut mir einfach gut, die Zeit mit euch zu verbringen, weißt du, man? Das ist der Grund, warum ich arbeite.
Um sie einfach die Dinge ermöglichen können.
Genau. Genau.
Die Arbeit ist wirklich nur für mich einfach der Zweck heiligt die Mitte. Die Arbeit ist eine Auslebung einer Passion.
Arbeit macht frei.
macht auch.
Wow, das ist halt Thema, wo
irgendwo macht sie auch ein bisschen frei.
Aber ganz ehrlich, die Balance in allem, aber auch bei einer Beziehung. Du kannst doch nicht für deine Beziehung leben. Nein.
Das ist auch sehr gefährlich, Mann.
Und wenn du für die Beziehung lebst, dann vernachlässigst du ja die Person in der Beziehung. Es geht ja um euch die Beziehung, um die Leute.
Kannst du nicht die ganze Verantwortung auf deinen Partner oder Partnerin drauf machen?
Vor allen Dingen, ich finde es halt immer sehr schade, dass man kann eine Beziehung führen, ne? Und eine Beziehung ist auch was Wunderschönes, aber es gibt mehr in der Welt als nur die Beziehung. So.
Ja,
vor allen Dingen in dem Moment, wo ihr sogar in dieser Beziehung seid, so, es dreht sich, da ist eine Familie, das sind. Guck mal, diese eine Person, ne? Sagen wir mal ich bin ein Sohn, ich bin ein Bruder, ich bin ein Teamkollege, ich bin ein Mitarbeiter, ich bin ein Freund, ich bin so viele verschiedene Sachen, ne? Und mein Leben muss sich nur um eine Partikel sozusagen drehen. Das geht doch nicht.
Man, so viele Rollen, die man gleichzeitig hat.
Das geht nicht.
Deswegen sage ich auch, der Charakter kann sterben. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt.
Wenn du anfängst, du selbst zu sein, wirklich du selbst, dann lebst du ein viel erfüllteres Leben.
Das stimmt.
Charaktere, ne? Was ist, wenn der Film vorbei ist? Was machst du mit diesem Charakter?
Ja, das ist vorbei.
Du bist immer noch hängen geblieben.
Ja.
Wenn die Beziehung vorbei ist und du bist in der Charakter von deinem Freund, was machst du dann?
Ja.
Deswegen sind Leute jetzt, wo einfach deren ganzes Leben zusammenbricht, wo man denen sagt, ja, ihr dürft euch weniger bewegen, oder sind ein bisschen eingeschränkt.
Ach, hier ist ein Blitzer.
Ja. Sind mehr eingeschränkt und so, da bricht alles zusammen.
Natürlich.
Die wissen nicht mehr, was sie mit ihrer Zeit machen sollen.
Ja. Klar. Du bist ein bisschen zu schnell, Mann. Oder sind wir schon? Nee, die sind noch nicht am Blitzer.
Jetzt merkt man auch bei Beziehungen, die Personen, die jetzt auf engstem Raum zu Hause sind, jede Sekunde,
Natürlich ist irgendwann mal ein Problem, aber das ist doch klar, man reibt sich doch irgendwann mal gegeneinander. Mhm. Du kannst ja nicht alles lieben an dieser Person.
Natürlich. Vor allem,
wenn ihr auf engstem Raum seid, dann seht ihr auch Seiten, die ihr nicht sehen wolltet. So.
Es gibt entweder in 9 Monaten viele Hochzeiten oder viele Scheidungen. Oder ja, viele nicht. Kinder. Eieiei.
Nur 40 war.
Das ist seit neuestem hier so in der Stadt. Corona, Abstand.
Das sind echt ganz andere Zeiten jetzt. Jetzt hat man so viel Zeit, muss es einfach gut nutzen.
Ja, definitiv. Aber ich finde, es hat für mich persönlich mehr Positives als Negatives.
Na, man muss es aber auch nicht romantisieren. Komm,
okay, ja, natürlich.
Leute verrecken.
Erstmal, ja.
Ja, natürlich. Aber ich sag doch gerade für mich persönlich.
Ja.
Ich verreck ja noch nicht.
Also
ja, aber das ist das, was du draußen machst. Die Situation ist nicht schön.
Nee, ist
wir müssen nicht romantisieren.
Ist für die
Scheiße.
Ist für die Wirtschaft nicht. Schrecklich.
Ja.
Aber jetzt für die Person selber, die Mittel haben und einfach zu Hause sein können.
Es ist ein Privileg.
Die können nicht arbeiten.
Man kann an sich nicht als Person arbeiten. Und du lebst immer noch quasi. Ja. Verstehst du, was ich meine? Du kannst immer noch Essen haben. Du kannst im Notfall, bist du mit deiner Familie oder Freunden, kannst du sehen. Es gibt Leute, die müssen jetzt zu Hause sein in Haushalten, wo die Gewalt erleben.
Natürlich.
Wo solche Sachen. Mhm. Überhaupt, dass du positiv darüber reden kannst, ist ein Privileg, weil nicht jeder hat es.
Klar, das stimmt.
Andere Leute denken, okay, noch 2 Monate kann ich mit meinen Geldvorräten aushalten und dann wird es gefährlich.
Ja, klar.
Weil diese ganzen an der ersten Linie, die da sind, Krankenschwestern, Doktoren und so weiter, jeden Tag, Kassiererin, weißt du, was für ein Druck und über was für eine verbale Misshandlung die stehen von den ganzen Kunden, die anschreien,
wie kloppert und so was. Warum? Weil sie nicht wissen, wie es morgen aussieht.
Ja, aber es kommt doch wieder zurück auf die Beziehung, auf die Erziehung.
Mhm, natürlich.
Wie wurden die erzogen, im Sinne von Gefühle auszudrücken?
Natürlich.
Dass jetzt auf einmal die Kassiererin anschreit. Ich verstehe, dass du wütend bist.
Ja, was
aber kein Tor im Pöhl.
Was hat die Kassiererin damit zu tun?
Immer.
Oder
genau.
Der Kassierer.
Ja.
Auch ein Argument, wenn man, was ich, ein falsches Gericht bekommt, vom Kellner. Was kann der Kellner das für?
Nee, gar
manchmal nicht. Lässt er einfach seinen Stress und seine Wut an der falschen Person aus.
Definitiv. Und ich finde auch, Stress managen, ne? Und auch mit Emotionen umgehen, ne? Ja. Ist ein Thema, was wirklich sehr, sehr selten beredet wird. Es wird viel über Mental Health mittlerweile gesprochen.
Ja.
Es wird viel über glücklich sein und Sonstiges gesprochen. Mhm. Aber sehr wenig wirklich um Stress zu überstehen. So. Weil jeder hat in seiner Art und Weise, ne, Phasen, die stressig sind.
Natürlich.
Und die wenigsten können damit umgehen.
Ja.
So, dass andere Leute um sie herum nicht darunter leiden.
Ja. Und auch seine negativen Emotionen kann ich einfach antreiben, um was Positives drauf zu machen.
Natürlich.
Beispiel, du bist richtig wütend, gehst ins Gym und machst einen Workout der Woche.
Ja, natürlich. Natürlich.
Aber weißt du, was das Problem ist? Wir leben oft, glaube ich, in einer Blase, in einer extrem narzisstischen, egozentrischen Blase.
Okay.
So nach diesem Motto, diese Treat-Yourself-Blase. Ne?
Yeah, yeah, yeah.
Mach das Treat-Yourself, Treat-Yourself, Treat-Yourself. Aber ohne nachzudenken, wie es dein Gegenüber geht, so wirklich egal wie es den anderen geht.
Ja,
und dann sagt man, du deserve es. Allein wenn du Cornflakes isst, Treat-Yourself und so weiter. Hol dir von Primark oder von was weiß ich, welchen Marken irgendwelche Sachen. Dir wird nicht gesagt, woher das kommt. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ich will einfach damit sagen, Leute machen einfach Sachen, ohne nachzudenken, wie es ihrem Umfeld geht. Du bist nicht alleine.
Nee,
du bist von so vielen Leuten abhängig in der Beziehung.
Mann, weißt du, Mann? Und ich denke, dieses Miteinander, ne, das stirbt zu hart aus, Mann.
Das müssen wir lernen.
Miteinander stirbt so. Einfach teilen, Digga. Einfach nur Freude teilen. Wie wenig Menschen, ne, tun dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn du durch die Straßen gehst. Wie wenig.
Mhm. So viele bringen ihre Attitude von ihrem Job oder von zu Hause.
So lässer und travail.
Und werfen ihren Müll auf die nächste Person raus.
Ich find's so hässlich, ne? Wirklich hässlich, wenn ich Frauen in der Gegend sehe oder Männer auch, wenn sie einfach nur so wirklich sauer durch die Gegend schauen. So. Lächelt doch Leute an. So. Was kostet dir das?
Es gibt doch nichts Schöneres als jemand einfach, der gute Laune hat. Einfach, du spielst einfach einen guten Vibe. Die positive Energie.
Definitiv.
Und das greift über.
Und nicht falsch verstehen, du kannst nicht immer glücklich
natürlich
sein. Du kannst nicht immer diese überschwappende Energie haben.
Mhm.
Aber einfach nur diese Attitude zu haben, so ich muss jetzt mein Gesicht so verkrampfen. Oder diesen Stress, den ich jetzt gerade habe, ne, muss ich jetzt jeden um mich herum geben. So.
Spüren lassen.
Ja, auf einen spüren. Warum? Darum geht es hier doch gar nicht. Vielleicht kann ich dir helfen, diesen Stress irgendwie zu mindern.
Mhm.
Oder Durknell kann dir helfen, diesen
Stress zu mindern. Dafür müssen wir halt lernen, aufzuhören, verwöhnte Leute zu sein.
Ja,
und einfach mal miteinander zu reden und mit uns selbst auch mal Zeit zu verbringen.
Ja.
Lern mal allein zu scheißen, so, weißt du? So, und nicht denken, dass alles irgendwie durch irgendwelche materialistischen Sachen erfüllt werden kann.
Nee.
Wenn es dir nicht gut geht, dann musst du rausfinden, warum es dir nicht gut geht. Du kannst dich ein iPhone kaufen, dann geht's kurz weg.
Ja,
aber dann bist du wieder am selben Punkt.
Natürlich.
Und jetzt ist doch die beste Zeit dafür. Wenn nicht jetzt, wann dann? So jetzt hat man eh Stunden. Ist auch. Jetzt hat man eh Stundenzeit.
Ja.
Jetzt kann man tief in sich schauen, an sich selber arbeiten.
Definitiv.
Und einfach sich die Frage stellen, wer bin ich? Was macht mich glücklich?
Aber ich finde es gerade interessant, Tobi, weil ich finde, in deinem Alter vor allen Dingen, das war die größte Transition in meinem Leben. Das war so die Phase, wo ich so aus der Schule raus bin und dann dieses Jahr dazwischen. Und da konnte ich mir zum ersten Mal fragen, so, okay, was will ich jetzt? Was mache ich hier überhaupt auf dem Planeten? So. Mhm. Weil du bist ja dauerhaft in einem Konstrukt drinne.
Ja.
In einem Konstrukt, das heißt Schule, zu Hause und einfach nur leben. So.
Mhm. Quasi in so einer Schiene, wie du fahren.
Geregelter genau. Alltag, ja.
Ja, aber jetzt bist du einfach nur, du musst jetzt dir selber denken, du musst jetzt auf den Zug draufspringen, so. Selber ja. entscheiden. Und da musst du dir so viele Fragen stellen, um für dich persönlich die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Wie bist du mit dieser Transition sozusagen umgegangen, persönlich? Das finde ich extrem interessant. Oder ist dir das überhaupt aufgefallen, dass irgendwas anders ist jetzt?
Schon, ich muss einfach, es gab so viele Möglichkeiten, was man machen kann, und man musste einfach eine Entscheidung treffen.
Ja.
Und natürlich auch die Angst, und ich habe mich natürlich total überwältigt gefühlt.
Ja.
Weil natürlich erstmal nach der Schule gab es halt die Möglichkeit, bleib jetzt bei meinen Eltern, mach dann einen Sprachkurs in Chinesisch.
Mhm. Kam es überhaupt mit der Frage, in China einfach zu studieren? Oder gar nicht?
Nein, das wollte ich nicht machen.
Aber ach so, okay.
Viele von mir sind aufs Uni dort gegangen und haben einfach dann nur einen Chinesischkurs da gemacht. Und haben noch bei den Eltern dann gewohnt.
Aha.
Und ich wusste von Anfang an, auch wenn die meisten meiner Freunde es gemacht haben und es war natürlich eine super Zeit gewesen, ich wusste, nein.
Du willst
nein,
es nicht
für mich, nee, das wird mich nicht glücklich machen.
Ja.
Weil
ja.
dann ist man in der Uni für 3-4 Stunden und dann hat man den ganzen Tag und dann macht man doch nichts Produktives. So.
Ja.
Wusste ich lieber gehe ich nach Kanada, mache einen Englischkurs, lebe dann allein halt mit meinem Cousin, selbstständiger, wachse als Person, als dass ich irgendwas mache, wo ich dann nochmal ein Jahr bei meinen Eltern wohne und nicht wirklich vorankomme.
War das also eine Phase, wo du zum ersten Mal wirklich an dich und deine Zukunft gedacht hast und nicht jetzt im Umfeld über dieses Egozentrische, ich will jetzt die Sache haben, ich will jetzt die Sache jetzt ins Kino, weil ich Bock drauf habe, sondern ich will jetzt, weil ich vielleicht in 5 Jahren das und das für mich machen will. Du hast langfristiger zum ersten Mal gedacht.
Ja, ich habe einfach gedacht, ich will mich einfach selber entwickeln. Da hat mir auch mein Vater mir die Frage gestellt, was willst du machen? Er hat nicht gesagt, du kannst A, B oder C machen. Er hat mich gefragt, was willst du?
Das heißt, es stand schon von vornherein für dich persönlich, ne? Nehmen wir mal den äußerlichen Druck weg, ne?
Ja.
Für dich stand fest, dass du studierst.
Ja, also da habe ich meinen Weg drin gesehen. Weil
Wo hast du in der Phase, ne? Wo hast du Dorian in 5 Jahren gesehen? Oder hast du überhaupt so weit gesehen?
In 5 Jahren, da wusste ich, dass ich wahrscheinlich noch studieren werde in 5 Jahren. So.
Okay.
Weil ich Regelstudiumzeit, dann noch mit Extrasemester, dass man ins Ausland geht. Und das Studium gibt dir ja natürlich auch eine Struktur für, wenn man nur einen Bachelor macht für 4-5 Jahre mit Auslandssemestern oder Master noch mehr Jahre.
Okay, also du hast schon so deinen groben Plan gehabt, so, ne? Dass du wirst auf jeden Fall deinen Bachelor machen, deinen Master machen, also Studium war schon mal drin.
Yeah.
Und Dorinel selber, legen wir mal dieses Akademische beiseite, ne? Dorinel selber, wie bist du mit dir selber so klargekommen? So? Weil du bist ja immer so im Kampf mit dir selber eigentlich. Ja.
Und ich habe auch über mich nachgedacht und ich bin auf den Schluss gekommen, dass ich brauche einen geregelten Alltag. Wenn ich einfach zu viel Zeit habe, ich bin so unproduktiv und mache einfach nichts. Und am Ende des Tages vom Schlafen geht nur so, was habe ich heute Produktives gemacht? Oder habe ich überhaupt irgendwas gemacht, was mich weiterbringt? So nein.
Und wie hast du dich danach gefühlt, wenn du unproduktiv warst?
Natürlich auf den Ferien, so, wenn ich mir so noch einen Tag verschwendet. Ich hätte so
aber
viel machen
Leute,
können.
Leute, muss man immer produktiv sein? Ist produktiv nicht auch eine Idee? Wisst ihr, was ich meine? Produktiv wird ja oft nur wirtschaftlich gesehen. So, wenn ich heute mein Haushalt sauber gemacht habe, also nur mein Haushalt, alles erledigt habe und jetzt für 2 Wochen Ruhe hätte zum Beispiel, wäre ich dann nicht produktiv, weil ich nicht gearbeitet habe und Geld verdient habe oder habe ich meine Zeit verschwendet?
Kann ja jeder für sich definieren.
Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Produktiv kann es ja auch nur sein, wenn du sagst, dein Ziel ist es heute, dich auszuruhen.
Das heißt, produktiv ist es eher darum, ein Ziel zu haben.
Und zu erreichen.
Und ich denke, wenn diese Produktivität fehlt, ne, dann kommt eine riesen Unzufriedenheit rein. Weil du suchst ja ständig nach einer Berufung in deinem Leben.
Ich glaube auch nach einer Herausforderung.
Ja.
Weil genau in der Arbeit, wenn du Aufgaben willst, die unter deinem Niveau sind, wo du dich siehst, dann bist du unzufrieden damit.
Das stimmt.
Oder wenn du ein Bild hast oftmals, und Bilder haben wir ja immer.
Natürlich.
Wie du eine Beziehung haben musst und lebst unter diesen Standards, die du haben möchtest oder haben könntest. Ja. Niemand will nach unten, alle wollen nach oben.
Ja.
Dann kommt auch diese Unzufriedenheit, dann dippt oder es geht zu Depressionen und noch schlimmeren Sachen.
Man will auch einfach am Ende des Tages das Gefühl haben, ich habe heute was gemacht.
Ja.
Ich habe einen Schritt in irgendeine Richtung gemacht und ich bin immer noch am gleichen Fleck.
Ja,
genau.
Ja.
Du bist einfach, für mich als Person ist es einfach so ein ekliges Gefühl. So.
Ja, das stimmt. Dass du einfach nicht vorangekommen bist. Egal wie groß der Schritt war, aber du bist heute vorangekommen.
Ja. Ja, ja.
Sei es auch nur menschlich.
Ja.
Stell dir mal vor, du hättest heute nichts getan und wir hätten jetzt nur heute dieses Gespräch gehabt. Das wäre ja auch wieder Gewinn gewesen. So, für mich persönlich, ne, ich kenne jetzt Dorina ein Stückchen besser.
Ja.
Ich kann Dorina jetzt besser verstehen in seinen Handlungen.
Mhm.
Weil ich ganz genau oder ungefähr weiß, wie er funktioniert im Kopf.
Deswegen glaube ich, wir müssen diese Produktivität so vielseitiger sehen.
Ja. Ja.
Das ist ja auch dieses Reden miteinander. Wenn wir anfangen, sowas als Vorankommen auch zu sehen, somit sollten, dann kommen wir auch mehr von diesem Ich weg, sondern es gibt noch andere, die ich kennenlernen kann.
Klar.
Und das ist auch eine Investition. Wie sagst du, so, manchmal ist es auch einfach gut, mal in der Arbeit jetzt mal einen Gang zurückzuschalten und mal einen Tag, wo es nicht gut geht, das nicht zu machen, auch mit anderen Zeit zu verbringen. Weil diese Zeit mit deinen Liebenden, ne?
Ja.
Deine Arbeit, im schlimmsten Fall hast du eine andere Arbeit.
Ja,
dein Kumpel, deine Mutter, deine Bruder.
Die kannst du nicht einfach so auswechseln.
Wenn die weg sind, die weg.
Ist vorbei.
Fakt.
I'm sorry.
Aurel, in der Zeit, wo du sehr viel Zeit hast, jeden Tag,
ja,
was machst du mit deiner Zeit?
Ich muss euch leider korrigieren und ich muss euch leider sagen, dass ich nicht sehr viel Zeit habe.
Red nicht im Plural. Ich habe das nicht gefragt.
Ich muss leider sagen, dass ich nicht sehr viel Zeit habe. Ich muss leider noch hinzufügen, dass ich in den letzten 4 Tagen mit meinem Vater, den ihr vorhin gesehen habt, maximal insgesamt 6 Stunden geschlafen habe.
Okay, das heißt, du bist auf Trab, du arbeitest.
Ja, sehr, sehr, sehr viel. Vor allen Dingen, deswegen sage ich ja, dass Corona mir persönlich gerade entgegenkommt, weil dadurch kann man viele Projekte voranbringen oder sogar zu Ende bringen.
Aber natürlich werden dich viele deswegen beneiden, die sich denken, ich habe so viele Zeit, so viel Freizeit, ist ein Fluch.
Ja, aber guck mal, die Sache ist halt, du bist halt alles, ganz viele Sachen, ne, im Leben, bist immer im schmalen Grad. Zwischen Produktivität und wirklich gesund leben, so. Weil ich kann dir zu 100% sagen, das, was ich veranstalte, nicht nur seit den letzten 6 Tagen, sondern schon die letzten 5-6 Jahre, ne, das ist langfristig nicht gesund. Du erledigst zwar viele Sachen, ne, und du kommst voran und du hast dann dieses Endorphin-Gefühl, weil du Sachen zu Ende bringst und auch Selbstbewusstsein gewinnst, aber es ist langfristig nicht gesund. Und ich lebe einfach nur mit dem Ziel hinweg, dass morgen geht's mir dadurch besser. Morgen kann ich tagelang dadurch schlafen. Morgen muss mir kein Kopf machen, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt 10 Tage lang nur schlafen. Weißt du, was ich meine? Weil ich weiß, wenn ich diese Zeit jetzt nicht investiere, ne, die Zeit muss ich sowieso hinten raus irgendwo investieren.
Du meinst jetzt, wo du noch jünger bist, die Kraft hast, wo du die 120% reinstecken kannst,
machst
du lieber jetzt.
Und da kann ich auch sehr gut verstehen, wenn es viele Menschen da draußen gibt, die sagen, hey, das will ich nicht und das mache ich nicht. Kann ich verstehen, weil es vor allen Dingen auch nicht für jedermann ist.
Mhm.
Das ist nicht für jedermann, weil wenn du wenig Schlaf hast, wenig Schlaf ist manchmal sogar schlimmer, als alkoholisiert zu sein.
Stimmt schon.
Vor allen Dingen, du hast irgendwann mal dann auch deine Gedanken und deine Emotionen gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Manchmal gleicht es auch ein bisschen so nicht Illusion, sondern Halluzination. So, manchmal gibt es so Situationen, wir haben jetzt so ein langes Gespräch, ne? Und irgendwann mal in dem langen Gespräch kommt es mir jetzt so vor, schlafe ich gerade? Oder reden wir gerade? Verstehst du, ich meine?
Ja, wenn man überarbeitet.
So weit geht es. Also, und ich habe immer noch sehr große Schwierigkeiten da drin, diese Balance zu finden. Aber ich werde besser. Ich werde wirklich besser. Zum Beispiel jetzt gleich kommt meine Freundin. Und wenn meine Freundin kommt, dann ist es einfach so wie Urlaub. Weil sie bringt mich wirklich dazu, dass jetzt ist alles aus.
Kann sie abschalten.
Komplett abschalten. So, alles ist beiseite genommen. Weil wenn ich jetzt alleine in mein Zimmer wäre, ne, dann würde ich noch hier eine Steuererklärung machen, dann würde ich hier noch weiter nach Jobs gucken, dann würde ich noch hier gucken, was in meinem Skript neu ist. Weißt du, ich meine? So, das ist vielleicht krank, aber irgendwo jeder hat so seine Verrücktheit, weißt du, ich
meine? Dir fehlt es einfach, selbstständig einfach so runterschalten
zu können,
aus dem Arbeitsmodus rauszukommen, weil du denkst, was du heute noch erledigen kannst, musst du nicht mehr morgen machen.
Genau. Das ist diese Krankheit so dahinter, ne? Aber ich denke mir so, ich versuche das zu minimieren, langfristig, aber ich sehe das nicht als was extrem Negatives, weil...
Ich finde, das kann schon extrem negativ werden. Und meiner Meinung nach ist Erfolg eine Multiplikation von Produktivität und Gesundheit.
Ja, definitiv.
Wenn du 100% produktiv bist, weil deine Gesundheit negativ bist, ja, viel Spaß, Mann.
Natürlich, natürlich. Und das Ding ist ja, ich mach's hier nur so lange weiter, ne, weil es noch keine Schäden auf mich genommen hat, die ich schon spüre.
Aber
so.
Keine hat es wirklich keine Schäden, genau wie du Corona haben kannst oder andere Viruse.
Aber man weiß, dass es noch keine Schäden. Man sieht halt die Kurzzeitfolgen nicht. Ja, erst nach Jahrzehnten sieht man die Folgen.
Das stimmt, das stimmt definitiv.
Auch das Argument eher,
was? Ich muss auch hinzufügen, dass es gibt natürlich, wie in jedem Unternehmen auch oder jede Person auch, Hochphasen und Tiefphasen. Ich war jetzt letztes Wochenende vier Tage lang in Frankfurt bei meiner Freundin und ich habe nichts gemacht. Verstehst du, was ich meine?
Das war ein Gefühl.
Es war schön. Es war angenehm. Also es war richtig schön, weißt du, ich meine?
Aber
das ist das, was ich halt jetzt regelmäßiger einbaue, weißt du, ich meine? Und wo ich dann auch wirklich sehr dankbar für meine Freundin oder so Menschen in meinem Leben zu haben, weil da ist einfach nur aus. So, mit jedem, schon allein, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis angucke, ne? Die Menschen, die um mich herum sind, ne? Ich arbeite mit all von denen. Mit jedem Einzelnen, den ich viel Zeit verbringe, ne? Arbeite ich zusammen. Sei es Sport, sei es Redlektion, sei es jegliche Punkte, sei es Arbeit. Selbst mein Vater. Selbst die Zeit, die ich mit meinem Vater verbringe, das ist nur Arbeit. Ich komme nie zu uns nach Hause, ne? Und wir sitzen einfach so, wie wir da gerade zusammen saßen. Das ist immer Baustelle zusammen.
Ja.
Weißt du, ich meine? Und sie ist halt sozusagen dieser Ruhepol. Dieses, okay, wir liegen jetzt und wir machen jetzt einfach mal nichts. Wir schlafen auch einfach so 3-4 Stunden, dann stehen wir wieder auf, dann reden wir, dann schlafen wir wieder. Einfach diese Ruhe. Einfach diese Ruhe. Und da sage ich dann, da ist dann diese Balance wiederum drin.
Ja, ja.
Verstehst du, ich meine wieder? Dass man da sich keine großen Sorgen über mich machen muss. Also ich achte da schon sehr stark drauf. Und ich weiß auch, dass Ridal ganz genau weiß, dass es so ein längeres Problem schon von mir war. Das ist ja nichts Neues. Genau.
Ja,
aber also so würde ich sagen, so verbringe ich meine Tage. Ne? Aber grundsätzlich wichtig ist es, viel wichtiger ist es für mich, ohne jetzt diese ganzen Ziele umzusetzen, wirklich die Menschen, die du liebst, die Menschen, die dir wichtig sind, ne, mit denen Zeit zu verbringen.
Mhm.
Das ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, diese Zeit, ich glaube, ich habe so viel Zeit mit meinem kleinen Bruder verbracht, wie die letzten 3-4 Jahre nicht mehr. So, wir sind zusammen laufen gegangen, wir haben zusammen gegessen, wir chillen im Wohnzimmer, ich stelle ihn Fragen, ich lerne ihn besser kennen. So. Und er ist auch in so einer Phase, so, wo er erstens seinen Körper, seine Umgebung viel besser kennenlernt und dadurch dann andere die Sachen anders wahrnimmt. Und dann kannst du auch andere Gespräche führen.
Ich glaube, das eine der größten Zeichen von Liebe ist, jemand zu zeigen, dass du ihn siehst und wahrnimmst.
Ja.
Aber du wolltest schon seit längerem etwas sagen.
Oh, ich hab's ganz vergessen.
Oh, Mann.
Was denn?
Ja, die ganze Zeit, ich höre wieder sowas sagen, komm, dann kommst du wieder
Nein, das war nichts.
Es war tot. Okay. Nee, aber ich denke mal, grundsätzlich ist es schön, zu dieser Zeit einfach am Leben zu sein, Mann. Und dieses Privileg zu haben, dass wir aufstehen, immer noch das Gefühl haben, dass wir gesund sind, dass wir was im Kühlschrank haben, weil das war eine Situation, die es damals nur in weit weg war, ne? In dritte Welt Schwellenländer, ne?
Ja.
Aber diese Schwellenländer-Situation haben wir jetzt auch bei uns. Weißt du, ich meine? Das ist meine neue Nachbarin. Die chillt immer mit Dur.
Okay.
Genau, und dass diese Probleme jetzt hier überschwappen, nach Deutschland oder auch um uns herum, natürlich macht es uns Sorgen und man macht sich auch anders Gedanken über das Leben. So, so zu keinem Zeitpunkt bin ich morgens aufgewacht und habe mich gefragt, Alter, so manchmal habe ich, mein Herz schlägt so ein bisschen härter und dann stelle ich mir die Frage, habe ich Corona, habe ich kein Corona? Weiß ich mal, so diese Angst ist so drin oder ich huste so und ich denke so, Alter, so, sollte ich jetzt husten oder sollte ich nicht husten?
Yeah.
Genau, aber das ist ja nur grundlegend deswegen, weil es einfach immer näher kommt und solche Themen und solche Ängste einfach viel mehr mit unserer Realität zu tun haben. Und dementsprechend...
Man wird existenzielle Ängste haben.
Ja,
davor war es aber Luxusängste.
Ja, ja.
Deshalb, weil wir so viel haben konnten, wir überhaupt
man,
diese
Angst. Man sieht die Krankheit nicht, alles macht zu, man hört alle immer die News.
Genau. Man spürt es.
Ja.
Und man weiß nicht, ob morgen irgendwas anderes da ist.
Genau.
Und das ist diese Ungewissheit.
Ja.
Und das meiste, was wir wollen, ist Sicherheit.
Genau.
Und das, was wir ja meistens hatten, ist, es wird genau das gefährdet. Und das ist ja diese ganze, das ist der Grundpfeiler von dieser ganzen Gesellschaft in Deutschland. Sicher, du hast deinen Job, du kriegst dein Gehalt am 15. oder am 1.
Ja,
und es ist da und Sonntag ist Ruhetag und es gibt Care-Woche.
Das stimmt.
Und vor allem
das größte Problem ist halt, niemand weiß, was morgen ist.
Ja.
Und niemand weiß es.
Und es gefällt vielen nicht. Man kann verstehen.
Vielen, allen. Wem gefällt es, dass er nicht weiß? Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nicht, ob unsere Uni jetzt anfängt oder nicht anfängt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt morgen wieder Training habe oder kein Training habe.
Mhm.
Und es gefällt mir nicht so wirklich.
Oder ob es richtig schlimm wird. Oder
ja.
Wir haben nichts.
Ja.
Und das ist auch ein Punkt, den mein Vater sehr gut gebracht hat. So, wir haben ja lange debattiert über die ganze Krise und was es für Auswirkungen hat. Und er hat so gesagt, so, wir reden über Schwachsinn. So, wir reden über die Wirtschaft und alles drum dran. Hier sind gerade Menschenleben, die gefährdet werden.
Mhm.
So, die Wirtschaft so, ist so, sowas von dritt oder
viert. Aber guck mal, wie so. Wir schon danach
denken. Ja, Mann.
Guck mal schon die Denkweise, die haben.
Was würde ich für die Wirtschaft bedeuten? Wir kalkulieren nur, was die ganzen Konzerne an Geld verlieren und alles drum. Es sterben Menschen.
Ja.
Menschen sterben. Den
niemand zurückträgt.
Ja, das ist das Grundproblem, was wir haben. So. Sobald Menschen sterben, ne, diese ganzen Zahlen haben keine Bedeutung mehr.
Ja.
Gar keine Bedeutung mehr. Und das fand ich, das hat schon ein bisschen gerade in dem Gespräch ein bisschen meine Augen geöffnet über die Situation.
Ja.
Weil ich habe das alles nur wirtschaftlich gesehen.
So was wir daraus machen. Was
ja.
Und das, oh, wenn man merkt, dass Menschen da verlieren. So wie wir gerade sitzen. Einer, bam, tot.
Tot.
Gerade eben.
Wie Ameisen einfach.
Ja.
Und ich finde schon allein der Gedanke, so weil ich bin jemand, der sehr viele Sachen beobachtet. Und wenn ich schon sehe, dass mein Vater schon seit einer Woche lang einfach zu Hause ist, das ist für mich verrückt.
Ja.
Seitdem ich auf der Welt bin, ich habe meinen Vater noch nie so zu Hause gesehen. Das heißt, diese Situation, ne, die ist ernst zu nehmen.
Mhm.
Die ist ernst zu nehmen für jeden da draußen. Und
müssen wir uns wirklich auch dran halten, sowas wie Social Distancing.
Yeah. Ja.
Aber wenn es halt keine andere Möglichkeit gibt, wie hier zum Beispiel Notfall,
ja,
dann trifft man sich halt, weil man es einfach nicht anders kommt, weil man nicht an den Ort kommt mit dem Auto, mit den Öffentlichen.
Natürlich.
Aber wenn zu Hause bleiben und es einfach vermeiden, rauszugehen
einfach
und große
Kontakt
Menschengruppe.
Vermeiden, weiß ich.
Und
ja,
sowas
muss ja nicht unnötig machen. Gemacht werden.
Ja.
So. Das heißt ja nicht, ich habe dich ja nicht gerufen, um zu sagen, so, ja komm, lass mal chillen, weißt du? Ich meine, wir mussten was Wichtiges erledigen.
Ja.
So ist es ja auch grundsätzlich im Gesetz jetzt festgeschrieben, dass du darfst deinen Pflichten nachgehen.
Ja.
Deinen Pflichten, sei es Arbeit, sei es, dass du rausgehst und dich wenigstens bewegst,
ja.
weil es sonst ungesund für deinen Körper ist.
Mhm.
Aber du kannst nicht einfach rausgehen und dich in den Park reinsetzen. So.
Ja.
Zu diesen Zeiten jetzt, ne, tue ich es jeden ab.
Das ist Solidarität auch gegenüber anderen.
So, ich will nicht sterben. Ich bin noch nicht fertig.
Und ich will nicht. Ich will es nicht übertragen auf andere, dass
nee,
andere
nicht überhaupt sterben. Nicht, überhaupt
weil selbst wenn du nicht gefährdet bist, wenn du das in dir hast und es zeigt keine, es ist asymptomatisch, man sieht die Symptome nicht, du steckst andere damit an.
Ja,
du läufst quasi rum, du bist quasi jemand, der Tod verteilt.
Ja, das ist
deswegen bleib zu Hause, geh nur, wenn es absolut notwendig ist, raus.
Ja.
Selbst wenn du einkaufen gehst, geh rein, hol deine Sachen und geh raus.
Ja.
Bleib nicht stehen und red nicht mit Annette, mit Dieter, mit Mohammed über, wie der Dienstag war. Es interessiert niemanden. Ruf sie an.
Ja.
Mach FaceTime, wenn du die Möglichkeiten hast.
Ja.
Skype, alles Mögliche.
Erledige Dinge, die du schon lange machen wolltest.
Auf der Liste, die du hochgeschoben hast. Lies Bücher.
Ja,
in den Highlights von Redlix sind Bücher.
Ja.
Workout-Pläne kannst du machen.
So weit müsst ihr gar nicht gehen. Also wenn ihr faule Leser seid, so wie viele andere Menschen auch da draußen, geht auf YouTube, Redlektion und guckt euch unsere Videos an. Die sind dope, unterhaltsam. Ich denke mal, ihr könnt eine gewisse Zeit damit verbringen, all unsere Videos zu sehen.
Ja.
Für die, die es noch nicht gemacht haben.
Oder startet dein Business, dann geht's in der nächsten Folge.
Genau, und wenn ihr das Business gestartet habt und eure ersten Euronen verdient habt, Redlektion hat ein Moneypool, wo wir jegliche Unterstützung aufnehmen. Und ihr merkt ja selber, dass die wirtschaftliche Lage immer ernster wird. Wir haben vielleicht bald kein Brot mehr zu Hause, kein Wasser mehr. Deswegen jeder Euro ist willkommen. Peace and love, Redlektion. We got you!
So, oh, no, 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 no.